Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Heute mit mir, Alan Cassidy, mit Mirko Melone und zumindest zu Beginn mit Donald Trump, dem Mann, den ihr eben gehört habt. In seiner Inaugural Speech im Januar 2017, wo er verkündete, von jetzt an gäbe es nur noch eine Vision für das Land, America First. Ja, Mirko, und damit sind wir auch schon mittendrin. Bei Trump und im US-Wahlkampf, der uns sehr umtreibt, kann man sagen. Natürlich ist auch eine wichtige Sache, aber wir machen es heute ein bisschen anders. Kommt jetzt nicht die 157. Auslegeordnung zu Swing States, Umfragen oder etwas dergleichen. Wir machen unser eigenes Ding, oder?
Genau, und man denkt ja, man hat vielleicht schon alles gehört, aber natürlich nicht bei Überall Geschichte. Wir wollen heute nämlich sprechen über eine ganz spezielle historische Perspektive auf die US-Geschichte. Wie immer nämlich mit einem, ja, besonderen Spin. Es geht heute nämlich um die Geschichte einer Idee, nämlich um die Geschichte hinter America First. Und wenn Trump gewählt wird, dann droht das ja erneut, dieses America First. Und diese Angst, die treibt ja viele um in den USA, aber auch hier in Europa. Nämlich, dass der Isolationismus aus der ersten Amtszeit von Donald Trump zurückkehrt und nicht nur zurückkehrt, sondern vielleicht eben dieses Mal noch schärfer als je zuvor. Und was das bei Trump heißt, das wissen wir ja.
Das wissen wir ziemlich gut, zumindest was die Außenpolitik angeht. America First, das hieß bei Trump wirtschaftlicher Protektionismus, also Zölle, Strafzölle. Ausstieg aus internationalen Vereinbarungen und Organisationen, bedingungsloser Alleingang. Und Trump sagt ja, die Verbündeten der USA, die nutzten das Land wirtschaftlich und militärisch nur aus, also die ziehen Arbeitsplätze ab, profitieren vom militärischen Schutzschirm der USA, geben nichts zurück. Und diese Kritik, die ja auch nicht ganz unbegründet ist, die koppelt er dann ja mit teils ausuferndem Lob für Diktatoren aller Art, von Kim Jong-un bis Wladimir Putin. Und ja, gehört auch dazu, zu diesem America First.
Genau, dem er ja sogar einen Covid-Test geschickt hat, offenbar. Also der
Putin hat, meinst du, ja, genau. Aber vielleicht zurück zur Idee, die du angesprochen hast. Diese eben America First-Prämissen, die haben viele Menschen verstört. Aber, und das ist ganz wichtig, es ist eben auch nicht neu. America First hat nicht mit Trump angefangen und es ist wichtig, es wird auch nicht verschwinden, wenn Trump jetzt nicht gewählt wird. America First oder Isolationismus, wir setzen das hier ein bisschen gleich, das ist eigentlich viel stärker Teil der amerikanischen DNA, als wir in Europa vielleicht manchmal glauben. Und ja, damit, Mirko, haben wir die Bühne bereitet für unser Thema heute. Wir sprechen über die Geschichte von America First, die Geschichte hinter dieser Idee. Ja, und ich freue mich drauf.
Genau, und wir versuchen, diese Ideengeschichte ja auch mit einer These zu unterlegen, nämlich, dass dieser Isolationismus, diese Idee von America First eigentlich die wichtigste außenpolitische Strömung, der Wesenskern der USA ist. Also dieser isolationistische Staat, America First, ist die Seele der USA. Und hier vielleicht ein kleiner Hinweis auch zur Literatur. Es gibt nämlich eine neue Ausgabe von NZZ Geschichte, ein wunderbares Magazin. Und das Thema dieser neuen Ausgabe, das ist, wie die USA die Welt eroberten, also wie die USA zur globalen Supermacht wurden, ist gerade erschienen. Und darin gibt es eben auch einen wunderbaren Aufsatz, der diese Geschichte nachzeichnet, wie Amerika eben zu so einer Weltmacht werden konnte, die die internationale Ordnung des 20. Jahrhunderts vor allem gestaltet hat und dominiert hat. Und wir kennen ja beide den Autor, Alan.
Genau. Ohne jetzt das Selbstlob, das habe ich geschrieben, aber wenn wir schon bei der Kaufempfehlung sind, das Heft ist wirklich toll. Es sind viele ganz tolle Beiträge drin. Und mein Beitrag ist jetzt für uns Teil auch unserer Argumentation hier. Aber genau. Der Kauf lohnt sich auch sonst. Es ist wirklich ein gutes Heft. Wir setzen auch den Link zum Abo-Shop von der NZZ und der NZZ-Geschichte in die Shownotes rein. Ja, und vielleicht wichtig zu sagen, wenn wir diese Ideengeschichte jetzt von America First nachzeichnen, dann machen wir das auch anhand von Köpfen. Also vornehmlich US-Präsidenten. Und ja, das birgt natürlich die Gefahr, dass man ein bisschen die Geschichte große Männer hier macht. Aber ja, gut.
Man möge uns verzeihen.
Genau. Es ist nicht State of the Art vielleicht der Geschichtsschreibung, aber hier bietet sich das total an. Und genau. Ja, Mirko, lass uns bei unserer Behauptung beginnen, dass der Isolationismus der politische Wesenskern der USA überhaupt ist. Wenn wir das ein bisschen anschauen, wer sind denn Trumps Vorgänger oder anders gesagt, wann beginnt America First?
Ja, America First ist sicher der politische Wesenskern der USA und das zeigt sich eigentlich bereits bei George Washington, einem der Gründerväter der USA, der auch der erste Präsident war der Vereinigten Staaten von 1789 bis 1797. Und der hat das sehr pointiert formuliert, als er 1796, also bei seinem Rückzug aus der Politik, eine Abschiedsrede an das Volk der Vereinigten Staaten formuliert hat, wo er geschrieben hat, oder rhetorisch die Frage geschrieben hat, «Why quit our own to stand upon foreign ground?» Also, warum das eigene aufgeben, um auf fremdem Boden zu stehen? Und hat dann weiter ausgeführt, dass die Vereinigten Staaten zwar Handel mit allen Nationen treiben sollten, aber, und das ist ganz wichtig, sie sollten auch so wenig politische Verbindungen wie nur irgendwie möglich eingehen. Und dieser Gedanke hat sich dann auch eigentlich zu Beginn der Geschichte der Vereinigten Staaten schon als, ja, als Staatsdoktrin eigentlich festgesetzt.
Genau, keine politische Verbindung heißt keine Bündnisse, militärischen Bündnisse, Friedens- und andere politischen Verträge, eigentlich nur Handel treiben, nichts anderes, sich Business. Auf keine Weise in eine Abhängigkeit begeben, das ist die Idee. Und spannend sind ja die Gründe, die Washington ja da ins Feld führt. Ich meine, warum macht er das, warum macht er diese isolationistische Grundhaltung? Erstens, die USA zum Ende des 18. Jahrhunderts sind natürlich keine Supermacht. Die sind eine junge Republik an der Peripherie der Welt und sie wissen, dass wenn sie sich in die Wirren Europas, in diesen Wettstreit der Kolonialmächte und Imperien reinziehen lassen, dann kann es auch ganz schnell wieder vorbei sein mit den USA. Sie können weder militärisch, obwohl sie die Unabhängigkeit errungen haben von den Briten, aber sie können weder militärisch da ernsthaft mithalten. Und es ist auch so, dass in der Bevölkerung der amerikanischen damals die Sympathien recht unklar verteilt waren. Gewisse Menschen und gewisse auch Landesteile, die tendierten dazu, dass sie mit den Briten enger zusammengehen wollten und andere hielten es mehr mit Frankreich. Und Washington, George Washington, den hat das sehr umtrieben. Der machte sich Sorgen, dass diese Regierungen, diese ausländischen, sich diese ja unklaren Sympathien zunutze machen können, indem sie die Amerikaner gegeneinander aufhetzen. Er hat dann geschrieben, der ausländische Einfluss ist einer der schlimmsten Feinde einer Republik. Und dazu kommt vielleicht noch als dritter Punkt, die Amerikaner haben auch früh im Abseits stehen, in der Neutralität, kennen wir als Schweizer, eine kommerzielle Chance gesehen. Weil, wenn man neutral ist, wenn man sich raushält, dann riskiert man auch keine Angriffe auf die Handelsschiffe, man riskiert keine Seeblockaden, keine Handelssanktionen. Also keine Feinde ist auch gut fürs Geschäft.
Genau, und dieser Grundsatz, der hat ja dann eine erste relativ lange Phase der Isolation begründet, die etwa ein Jahrhundert lang andauerte, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und wichtig scheint mir auch, dass dieses America First aus dieser Gründerzeit vor allem auch eine sehr idealistische Dimension hatte, die auf religiösen Vorstellungen beruhte. Und wir wissen ja, eine Geschichte der USA lässt sich ja kaum ohne Religion denken. Ist ja auch auf der Dollarnote sehr prominent, in God we trust, also diese Verbindung des Staates mit Gott, mit Gottgläubigkeit, mit Religion, die ist ja unglaublich stark. Und die Frage ist natürlich, inwiefern nun Religion und America First zusammenhängen. Also die Idee der Abschottung von der Welt und die Idee von Religion oder religiösen Elementen. Wie geht das zusammen?
Ja, streng genommen hat ja die Religion im Staatswesen nichts zu suchen. Die Amerikaner oder die USA kennen die Religionsfreiheit. Das unterscheidet sie auch stark von den europäischen Ländern dieser Zeit. Aber, wie du richtig sagst, ich meine, die Religion spielt eine sehr wichtige Rolle. Es waren kalvinistisch geprägte Kolonisten, die ersten Siedler, die glaubten, dass die göttliche Erlösung über einen frommen und gottesfürchtigen Lebensstil schon im Diesseits erreicht werden kann. Also man muss nicht erst sterben, um Gottes Gnade zu erfahren. Man kann sich das im Hier und Jetzt erarbeiten, wenn man ein richtiges Leben führt. Und sie glaubten, dass Amerika, also die USA dann, die späteren USA, am Anfang waren diese Siedler ja noch keine Amerikaner, sondern Briten streng genommen, sie glaubten, dass dieses Land, das sie da besiedelt hatten, der Beweis Gottes für diese Erlösung sei. Also der irdische Beweis, ein Paradies auf Erden, eine Gegenwelt zum alten und zerrütteten und auch verdorbenen Europa, dem sie entflohen waren. Also sie haben Amerika zu diesem erhabenen Ort gemacht. Und man kann das ja auch bis heute gut nachlesen, zum Beispiel in der Unabhängigkeitserklärung von 1776. Da steht drin, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass der Schöpfer ihnen bestimmte unveräußerliche Rechte verliehen hat. Und zu diesen Rechten, das ist die berühmte Formulierung, zählt das Leben, die Freiheit und das Streben nach Glück. Also da wird ein gottgegebenes, aber zugleich selbst geschaffenes Paradies beschrieben, das man unbedingt bewahren muss. Also America First scheint auch da schon durch.
Und spannend daran ist ja dann auch die Idee, dass dieses bewahrungswürdige Paradies, wie es eben schon von den ersten Siedlern im 17. Jahrhundert kolportiert wurde, mit einer religiös-moralischen Idee des Vorbilds zusammengeht. Also diese Idee, die ist älter als die USA als Staat selbst und die stammt vom englischen Juristen und Puritaner John Winthrop, der dann 1629 auch Gouverneur der Massachusetts Bay Colony geworden war. Und Winthrop hat den Kolonisten offenbar schon bei der Abfahrt in England eingebläut, sehr eindrückliches Zitat: Wir müssen davon ausgehen, dass wir wie eine Stadt auf einem Hügel sein sollen. Die Blicke aller Menschen richten sich auf uns. Und dieses Zitat, das hat er aus der Bibel entlehnt, das bezieht sich auf eine Passage aus dem Matthäusevangelium, wo steht: Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und ja, dieses Schlagwort, diese Phrase von der Stadt auf einem Hügel, die wurde dann unter den britischen Siedlern und auch später zum Kampfbegriff, wenn man so will, um eben auch diese Einzigartigkeit der USA und ihre Nähe zu Gott zu betonen.
So wie es vorher Jerusalem gewesen war, im Heiligen Land, oder? Das ist das neue Jerusalem dann.
Das neue Jerusalem, genau. Das God's Own Country ist ja heute auch noch so eine Redewendung. Und dieses neue Land, diese neue Heimat, die USA, dieses Paradies nahe bei Gott, das verleiht dann natürlich auch eine moralische Überlegenheit. Also diese Vorbildfunktion der USA liegt auch eben begründet in einer moralischen Überlegenheit. Und in dieser Lesart muss man dann diese amerikanische Idee von der Freiheit und Gleichheit nicht in die Welt tragen. Also man muss sich nicht zur Welt hinwenden. Man darf es nicht. Man darf es, soll es nicht in diese verdorbene Welt hinaustragen, weil die Welt eben Amerika als Vorbild ansieht. Man beobachtet Amerika, weil es nachahmenswert ist. Und das ist ja auch etwas, um den sehr großen Bogen in die heutige Zeit zu schlagen, das ist ja auch etwas, das wir auch heute immer wieder hören. Also wenn Trump davon predigt, dass alle nach Amerika wollen, all diese Immigranten ins Paradies wollen, ins beste Land der Welt, das ist schon eine Figur, die sehr, sehr früh in der Geschichte Amerikas bereits vorhanden ist.
Die Migranten aus den Shithole-Countries, wie er ja eloquent sagt. Wenn wir zurückgehen in die Geschichte, das Paradox ist dann ja, dass die USA sagen, neben wir, oder dass diese jungen Amerikaner sagen, wir sind das Paradies hier auf Erden und wir halten die verdorbene Welt fern und wir beschränken uns auf uns selbst, aber gleichzeitig oder anschließend im 19. Jahrhundert passiert dann ja diese gewaltige Landnahme auf dem amerikanischen Kontinent. Also die Kolonisten, die drängen da von der Ostküste in den Westen. Sie machen die Expansion vom Atlantik zum Pazifik, from sea to shining sea, wird so ein Kampfbegriff. Sie machen das zum Ziel und erklären es auch als Teil einer göttlichen Vorsehung. Und es gibt dazu auch einen Begriff, der sich in die amerikanische Geschichte eingebrannt hat. Es ist ein Journalist, der den erfunden hat, wie so vieles. John O'Sullivan hieß der Mann, 1845. Der hat in der Zeitschrift Democratic Review den Begriff Manifest Destiny geprägt. Und er hat damit gemeint, dass es eben die göttliche Vorsehung sei, das Schicksal der Amerikaner, den ganzen Kontinent in Beschlag zu nehmen, in Besitz zu nehmen. Das sei ihre Bestimmung und ja, man muss nicht wahnsinnig bibelfest sein, wenn man darin die Anweisung Gottes hören will an Adam, Buch Genesis, glaube ich, war es, herrsch über die Erde, mach dir die Erde untertan. Das war so die Denke, die im 19. Jahrhundert bei der Expansion der USA über den Kontinent hinweg sehr prägend war.
Und damit offenbart sich ja dann auch so diese Zweideutigkeit, also America first, auf der einen Seite dieser Rückzug, man hat Vorbildcharakter, man ist nachahmenswertes Vorbild, selbstgenügsam, aber zugleich gibt es eben diese moralische Überlegenheit, die es dann auch wieder rechtfertigt, dieses Vorbild in die Welt zu tragen. Und Manifest Destiny, das wissen wir heute, hat natürlich dann auch zu diesem brutalen Ethnozid an den Native Americans geführt. Es ist auch dieses 19. Jahrhundert, die Zeit der anthropologischen Rassentheorien, also die Überlegenheit der Weißen, der Kampf der Rassen, natürliche Selektion, wie sie Darwin in die Wissenschaft auch eingeführt hat. Und all das rechtfertigt eben auch diese Landnahme, diese Siedlungsbewegung von Ost nach West, weil für ganz viele Amerikaner waren eben auch nur die weißen Männer und die weißen protestantischen Männer überhaupt fähig, echte Demokraten zu sein, Vorbild zu sein. Und ja, die Idee dieses Manifest Destiny, die hat sich vorerst zwar nur auf das eigene Paradies, also auf Nordamerika beschränkt. Man hatte noch keine Kolonien, aber das sollte sich ja dann auch bald ändern.
Das stimmt, aber an diesem Punkt können wir schon noch mal kurz festhalten, das 19. Jahrhundert, das war ja eine Zeit, als wirklich jedes europäische Land fast irgendwelche kolonialen Absichten hatte in Afrika, in Asien, in Südamerika, in Ozeanien, auch Staaten, die ja heute nur noch sehr kleine Flecken auf der Landkarte sind, Dänemark, die Niederlande und so weiter. Alle haben da ihre Kolonien zusammengesucht und die Amerikaner, die USA haben das nicht getan. Sie haben sich auf ihr eigenes, eben ihren Kontinent beschränkt, wobei eben, du hast gesagt, dafür sind auch Millionen von Native Americans gestorben. Aber wenn man es jetzt auf die staatliche Welt bezieht, dann haben sie das nicht gemacht. Und dieses Abseitsstehen, zumindest aus diesem Wettkampf um Kolonialreiche, wie ihn die Europäer gemacht haben, der hat den USA schon auch einen direkten Nutzen gebracht. Er hat sie nämlich in dem Sinn befreit von den Kosten von Kriegen und kolonialen Feldzügen. Und das 19. Jahrhundert, das war dann für die USA eine Zeit des unglaublichen Wachstums. Ökonomisch, aber auch in der Form von Menschen. Also die USA waren damals eine sehr offene Gesellschaft. Es gab einen fast unbegrenzten Zustrom an Einwanderern aus der alten Welt, die, die an diesen Häfen im Osten angelandet sind und die dann natürlich ein fast unerschöpfliches Reservoir gebildet haben an Arbeitskräften, auch an günstigen Arbeitskräften. Und das hat den Aufstieg zu dieser Wirtschaftsmacht dann natürlich sehr begünstigt.
Mhm. Da gibt es ja auch ganz interessante Zahlen dazu, oder?
Ja, genau. Ich habe mir zwei, drei Dinge rausgesucht für diesen Aufsatz im NZZ Geschichte. Also man sieht zum Beispiel 1865 bis 1898, also nur gerade 30 Jahre, da wächst die Kohleproduktion in den USA um 800%. In der gleichen Zeit die Ölförderung, die steigt von 3 auf 55 Millionen Fass pro Jahr. Und Mitte der 1880er Jahre, da überholen die Vereinigten Staaten Großbritannien als weltgrößten Hersteller von Stahl. Also das Empire der Zeit. Und diese neue ökonomische Macht, die weckt dann auch militärische Ambitionen.
Mhm.
Weil am Anfang war da noch nicht viel da in puncto militärischer Kapazität.
Du hast ja auch, das habe ich mir rausgeschrieben, du hast, hast ja auch einen schönen Vergleich gezogen. In den 1880er Jahren sei die US Navy kleiner gewesen als die schwedische Marine. Und ja, Schweden war ja nicht unbedingt das Empire.
Nein.
In dieser Zeit. Sehr, sehr eindrücklich auch vom Bild.
Und von den Dimensionen her, ja. Also, und genau in dieser Zeit dann, 1880er, da haben dann die USA damit begonnen, eine richtige Flotte aufzubauen von gepanzerten Schlachtschiffen. Also nicht mehr nur eine Küstenmarine, die da die eigenen Gewässer beschützt, sondern sie bauten eine Flotte von Schiffen, die eigentlich schon zum Ziel haben, Seemacht über große Distanz zu projizieren, wie die Militärleute in ihrem Speak sagen. Also das ist danach eine neue Ausgangslage. Das ist die eigentlich recht explizite Erklärung an die anderen Großmächte. Hey, wir spielen jetzt auch mit in eurem Spiel. Wir sind jetzt auch eine der Großen. Und ja, das provoziert dann natürlich auch. Und das, damit gehen die USA auch ein Risiko ein.
Und es ist ja schon erstaunlich, dieser Sinneswandel. Also von America First Rückzug fast ein ganzes Jahrhundert oder ja, ziemlich genau etwa ein Jahrhundert Besinnung auf den eigenen Kontinent, wenn man es so formulieren möchte. Woher kommt jetzt nun dieser Sinneswandel? Also was passiert mit dieser Idee America First, wir genügen uns selbst, wenn nun eine Flotte aufgebaut wird?
Ich würde sagen, es ist eine neue Lesart der Mission der USA, die wir vorhin beschrieben haben. Also es geht jetzt darum, dass man nicht mehr nur ein leuchtendes Vorbild für die Welt ist, das da für sich selbst spricht, das einfach von sich aus Nachahmer weckt, weil der Kontinent, der war ja schon besiedelt jetzt, also Ende um 1880 herum wird die Frontier geschlossen, also diese mythische Grenze der westlichen Erweiterung ist dann mal geschlossen, das Land ist besiedelt, zivilisiert in Anführungszeichen, christianisiert, die Manifest Destiny hat sich erfüllt, der Kontinent ist eigentlich unterworfen. Und jetzt beginnt so die Suche nach einem neuen Sinn, nach einer neuen Mission. Und die geht da hinein in die Idee, dass die USA nun nicht mehr einfach Kraft ihres Vorbilds leuchten sollen, sondern dass die ganze Welt nach ihrem Vorbild geformt werden soll. Und das ist dann verbunden mit auch ganz praktischen oder ja, pragmatischen Gründen. Ich habe den wirtschaftlichen Aufstieg der USA erwähnt. Der geht einher mit enormen sozialen Gegensätzen, die sich da auftun und die auch, ja, das Land zu einem Pulverfass machen, sozusagen.
Und das ist ja dann auch sehr eindrücklich, wenn man das an ein, zwei Beispielen ein bisschen genauer anschaut. Also diese Industriellen wie Andrew Carnegie zum Beispiel, der Stahlmagnat, oder John D. Rockefeller, der Mitbegründer von Standard Oil, die haben ja einen unglaublichen Reichtum gescheffelt. Ich habe gelesen, Rockefeller soll in dieser Zeit der reichste Mann gewesen sein des Planeten, also war der erste Milliardär des Planeten, der reichste Mann der Neuzeit. Und das ist ja schon unglaublich, allein diese Vorstellung. Und gleichzeitig gibt es halt all diese Industriearbeiter, die Bauern oder die Hilfsarbeiter, die in den Städten schuften, auf diesen riesigen Ranches auch, auf dem Kontinent, die 16-Stunden-Tage haben, zu Hungerlöhnen. Also dieser American Dream, dieses Aufstiegsversprechen, das ist in dieser Zeit eigentlich für Millionen von Menschen eigentlich unerreichbar geworden. Und auf der anderen Seite eben diese Magnaten, diese Robber Barons, wie sie auch genannt wurden, die unermesslichen Reichtum angehäuft hatten.
Ja, und das macht natürlich die Sache ein bisschen brenzlig. Das führt zu Spannungen. Und für die amerikanische Politik wird es dann plötzlich attraktiv, für diese Spannungen ein neues Ventil zu finden. Also mit anderen Worten, dass sie versuchen, von diesen inneren Problemen abzulenken, indem sie sich auf Abenteuer im Ausland begeben oder dass sie das zumindest zum Ziel machen. Und es geht auch um die ökonomische Dimension natürlich. Es geht darum, dass man neue Märkte auch im Ausland erschließen will für amerikanische Güter, Landwirtschaftsgüter, Industriegüter, in der Hoffnung, dass das dann auch den Arbeitern und Bauern mehr Wohlstand bringt. Und das führt dann so zu einem neuen Blick auf die Welt, kann man sagen, einer Hinwendung zur Welt und einer neuen Nebenidee von Mission, die man da habe. Und ja, das ist dann letztlich auch der Hintergrund, warum dann die USA nach einer langen Zeit der Selbstbeschränkung in ihren ersten großen Krieg mit einer fremden Macht ziehen. Das ist der Krieg gegen Spanien, das spanische Kolonialreich 1898.
In der Kurzfassung ist dieser Krieg ja auch schnell umrissen. Also der Kongress hat dem damaligen Präsidenten William McKinley die Erlaubnis gegeben, Truppen nach Kuba zu schicken, das seit Jahrhunderten eine spanische Kolonie war, offiziell um den Unabhängigkeitskampf der Kubaner zu unterstützen. Also es gab da Aufstände. Es ist dann ein kurzer Kampf, die US-Streitkräfte erobern die Inseln, zusätzlich auch Puerto Rico und Guam, also beides Inseln, die bis heute Außengebiete der USA sind. Und sie erobern auch die Philippinen, die damals zum spanischen Empire gehörten, also eine Region, ein Territorium, das sehr, sehr weit weg von den USA liegt, also am anderen Ende des Pazifiks, auf der anderen Seite der Erdhalbkugel. Und damit waren die USA Kolonialmacht geworden. Was sie eigentlich nie sein wollten, hatten ihren Own Ground verlassen, um in den Worten von George Washington zu bleiben. Aber sie hatten eben immer auch diesen moralischen Anspruch. Also man wollte Vorbild sein, auch wenn man jetzt quasi außerhalb des eigenen Territoriums aktiv wurde. Sie hatten eben diese Mission, die du angetönt hast. Und Präsident McKinley hatte später dann auch über die Filipinos gesagt, dass man sie nicht sich selbst überlassen könne, dass sie unfähig seien, sich selbst zu regieren. Und er hat dann weiter gesagt, es blieb uns nichts anderes übrig, als sie zu erheben, zu zivilisieren und zu christianisieren. Also auch diese Idee der weißen Überlegenheit, wie bei den Natives, die USA eigentlich ins Recht setzen, diesen Schritt zu tun.
Und der ja dann wirklich auch ein Bruch ist mit America First, der Frühphase, in dem Sinn, dass das, was du gerade beschrieben hast, oder McKinley, den du da zitiert hast, das ist jetzt nicht mehr genuin amerikanisch. McKinley klingt da nicht viel anders als die Kolonisatoren, die Empire-Befürworter, wie es sie in dieser Zeit in jedem europäischen Land gab. Das ist dann schon, ja, nicht mehr sehr gewöhnlich. Das ist dann fast Mainstream für diese Zeit, kann man sagen. Aber zurück zu den Philippinen. Dort, das ist dann schon interessant, sind wir auch wieder näher an unserer These. Dort passiert dann, was halt fast immer passiert, wenn eine Macht fremde Territorien besetzt, es geht schief. Es gibt einen blutigen Guerillakampf in diesem Dschungel der philippinischen Inseln. 125.000 US-Soldaten, muss man sich mal vorstellen, werden zu dieser Zeit rübergeschifft über den Pazifik, verüben dort auch Gräueltaten gegen die lokale Bevölkerung, von denen dann die amerikanische Öffentlichkeit über die Medien erfährt zu Hause. Und das macht dann schon auch ja einen Riss in dieses Bild, dass man dann nicht der Befreier ist und das leuchtende Vorbild, als dem man sich verstanden hat, sondern man ist eine ganz gewöhnliche Imperialmacht, nicht besser als die Briten, die Franzosen, die Deutschen, die das überall dasselbe tun. Und die Folge von dieser auch Kritik, die daraus entsteht, ist, es entsteht eine pazifistische Bewegung für den Rückzug aus diesen kolonialen Gebieten. Und das zeigt sich schön an der Gründung der Anti-Imperial League. Das ist eine Organisation, die dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet wird. Die spricht sich gegen die Annektierung der Philippinen und anderer Gebiete durch die USA aus. Und sie begründen das damit, dass Interventionen eben nicht die Tradition der amerikanischen Geschichte seit 1776 erfüllen, dass es ein Verstoß ist, auch ein Bruch mit der schönen Herrengeschichte, die man bis anhin gehabt hatte. Und diese Anti-Imperial League, ist auch ganz interessant, wer da so Mitglied war, das waren zum Höhepunkt 25.000 Leute und darunter sehr wichtige Leute. Also Mark Twain war dabei, Mark Twain, Schriftsteller, Journalist, das Sprachrohr seiner Zeit, der wichtigste Intellektuelle Amerikas. Henry James war auch dabei, auch ein Schriftsteller, auch zwei Ex-US-Präsidenten, Benjamin Harrison, Grover Cleveland. Also da ja, war schon recht prominent und da tut sich ein interessantes Spektrum auf. Es ist nicht mehr der Isolationismus, das America First früherer Tage, oder um den Bogen zu schlagen, nicht mehr das, was Trump sagt, ist eine ganz anders motivierte Argumentation, aber ganz interessant.
Also ein pazifistisches America First von links, sozusagen.
Kann man so sagen, ja.
Und spannend ja auch, dass diese neue friedliche Idee von America First nur ein ganz kurzes Aufflackern blieb, also eine Randerscheinung, weil auf McKinley folgte dann Teddy Roosevelt als Präsident, und der war überzeugter Hardliner. Also von ihm ist auch überliefert dieses Zitat, sprich sanft, aber trage einen großen Stock bei dir, also ein Realo würde man wahrscheinlich so mit politikwissenschaftlichem Auge sagen. Und dann gibt es ein zentrales Zitat von Roosevelt, das wunderbar ist. Er hat nämlich gesagt, Kriege mit barbarischen Völkern sind ein höchst bedauerlicher, aber notwendiger internationaler Polizeidienst, der zum Wohl der Menschheit erfüllt werden muss. Und das ist die Geburt der rhetorischen Figur oder der Metapher, die wir auch heute noch immer wieder lesen, hören, der Weltpolizist USA. Und das könnte ja dann eigentlich auch das vorläufige Ende sein, der Idee von America First, oder?
Wenn da könnte nicht, man meinen.
Wenn da nicht Charles Lindbergh und seine Kollegen wären.
Und das ist jetzt ein schöner Cliffhanger.
Das ist ein wunderbarer Cliffhanger.
Gehen wir in die Pause. Wir sind gleich wieder für euch da. Bleibt dran, bis bald. Ja, und da sind wir wieder bei Überall Geschichte mit einem Blick hinter die Geschichte von America First, diesem Drang, sich aus der Welt zurückzuziehen, auf sich selbst zu beschränken, der eben viel älter ist als Donald Trump. Und Mirko, wir gehen gleich an den Vorabend des Ersten Weltkriegs 1914. Im Weißen Haus sitzt ein Mann, ein Präsident namens Woodrow Wilson, ein tiefgläubiger Mann, der sieht den Krieg allgemein, aber besonders auch das, was sich da in Europa anbahnt, als sinnlose Auseinandersetzung zwischen Großmächten. Und als der Krieg dann ausbricht im Sommer 1914, ist er fest entschlossen, sein Land aus dem Konflikt herauszuhalten. Wilson sieht die USA als Vermittler, der allen seine guten Dienste anbietet und ja, erklärt die USA für neutral.
Und das bleibt dann ja auch relativ lange so im Laufe des Krieges, auch nachdem 1915 bereits ein deutsches U-Boot das britische Passagierschiff Lusitania versenkt hatte. Es gab 1200 Tote, darunter auch 128 US-Bürgerinnen. Und das Entsetzen ist dann auch entsprechend groß in der Presse. In Amerika wird Deutschland werden die Deutschen als Barbaren gezeichnet. Die USA bleiben aber neutral, und da kann man auch wieder argumentieren, Hintergrund ist das Geschäft, also die USA, die Wirtschaft in den USA profitiert enorm von der Nachfrage nach Industriegütern, nach Agrargütern, weil die USA eben auch mit allen handelten. Und der Wendepunkt ist dann eigentlich erst der uneingeschränkte U-Boot-Krieg der Deutschen, die damit eben auch Handels- und Passagierschiffe von neutralen Staaten angegriffen haben. Auch wieder ein bisschen sarkastisch gewendet. Nun ist das Geschäft eben bedroht, wenn die eigenen Handelsschiffe angegangen werden. Und das führt dann auch zum Kriegseintritt der USA im Februar 1917. und letztlich zur Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg. Und Woodrow Wilson hat dann gesagt, auch das ein ganz berühmtes Zitat, «The world must be made safe for democracy».
Genau.
Also auch hier etwas, das sehr vertraut ist, das uns dann später mit Bush und Bushs Einmarsch in den Irak in ein bisschen abgewandelter Form wieder begegnet. Und man kann das lesen als ja, einen idealistischen Internationalismus, Sendungsbewusstsein, aber man kann es eben auch lesen als etwas, das immer noch America First ist. Also eine zwar temporäre Hinwendung zur Welt, eine Notwendigkeit, man muss jetzt einmal in diesen Krieg ziehen, damit danach eben wirklich Ruhe ist und künftige Kriege verhindert werden können.
Der Krieg, der alle anderen Kriege beendet oder
genau.
Unnötig macht.
Genau.
Ich glaube schon auch, dass man das so lesen kann, als da ist auch ein isolationistisches Moment dabei. Aber Wilson selbst, der wollte dann natürlich nicht in die Isolation zurück. Der sah die USA als Teil einer internationalen Gemeinschaft, träumte von einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur und er hat dann ja auch nach dem Weltkrieg diesen berühmten 14-Punkte-Plan entworfen, der beinhaltete unter anderem das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die gegenseitige Abrüstung und auch die Gründung des Völkerbunds, also der Vorläuferorganisation der UNO. Aber, und das ist wichtig, Wilson ist damit gescheitert im Senat zu Hause in Washington und was danach beginnt, ist eigentlich der Auftakt zur nächsten, ja, vielleicht extremsten Phase von America First, der extremsten Phase des Isolationismus, die, glaube ich, kann man sagen, dieser Denkart bis heute auch einen schlechten Namen gegeben hat. Mhm. Oder? Kann man schon sagen.
Kann man definitiv so sagen. Denn auf Wilson folgte der Republikaner Warren Harding und das war so, ja, wirklich ein Backlash zum Isolationismus, also Isolationismus in Reinform. Man hielt sich in diesen 20er Jahren vor allem für so eine Art, für ein friedliches, abgeschottetes Land, fernab vom Rest der Welt.
Eine große Schweiz.
Eine große Schweiz, genau. Und ja, mit dem Ende dieser Roaring Twenties, wie sie auch genannt werden, mit der Weltwirtschaftskrise 1929, die USA auch sehr hart traf, war die USA natürlich auch sehr mit sich selbst beschäftigt. Also es ist nicht unähnlich vielleicht auch mit der heutigen Situation. Man bemüht ja oft diesen Vergleich der 1930er Jahren mit der heutigen Zeit, mit den 2020er Jahren. Und in dieser Zeit dann eine neue Präsidentschaft, Franklin Delano Roosevelt, der 1933 den New Deal ins Leben ruft, also dieses sozialpolitische, wirtschaftliche Reformprogramm, gegen die Wirtschaftskrise, um eben neue Jobs zu schaffen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, die Gesellschaft wieder zum Laufen zu bringen. Und da hat man schlicht keine Zeit, keinen Blick für die große Weltbühne, für die Probleme der Welt. Und das heißt auch außenpolitisch ganz strikte Neutralität. Man hat in dieser Zeit auch Angst davor, dass man erneut in einen großen Krieg gezogen werden könnte, denn man sieht natürlich, auf der anderen Seite des Atlantiks in Europa, da braut sich wieder was zusammen. Es ist spürbar, diese 1930er Jahre, da bahnen sich Konflikte an, die imperialen Ambitionen und der Aufstieg von Nazi-Deutschland, also der Einmarsch ins demilitarisierte Rheinland, der Anschluss Österreichs, der Einmarsch ins Sudetenland, all diese Ereignisse werfen natürlich den Schatten voraus dessen, was dann später kommt. Aber in den USA ist man nach wie vor zurückhaltend und hat eben Angst, dass man erneut in so einen großen Konflikt hineingezogen wird.
Und diese Angst, die wird ja auch genährt oder die wird auch heraufbeschworen, noch verstärkt von einer wichtigen Gruppe. Und jetzt nähern wir uns Charles Lindbergh, den wir schon mal erwähnt haben. Es gibt diesen Zusammenschluss von Isolationisten, von, muss man so sagen, Nazi-Sympathisanten und ein paar Pazifisten hat es auch darunter, eine Organisation, die nennt sich America First Committee.
Also nicht mal der Name ist von Trump.
Nein, auch der wurde in der Geschichte schon verwendet. Und dieses America First Committee, das ja vertritt eine vehemente Ablehnung einer Involvierung der USA in Europas Krise, auch eine vehemente Ablehnung dann eines Kriegseintritts, als dann in Europa der Krieg wirklich losbricht. Und eben, Lindbergh ist einer der Aushängeschilder dieser America First Bewegung. Charles Lindbergh, zur Erinnerung, das ist der Fliegerheld, der 1927 in einem Propellerflugzeug der Spirit of St. Louis hatte diesen berühmten Flug gemacht, nonstop über den Atlantik, in Paris gelandet dann. Und dieser Flug hat ihn zum Superstar der Öffentlichkeit gemacht. Er war einer der ersten wirklich globalen Stars, kann man sagen. Also du hast gesagt in unserem Vorgespräch, ein LeBron James oder eine Taylor Swift des Fliegens.
Genau.
Ist sicher nicht ganz falsch. Es war wirklich eine absolute Sensation. Dieser Mann sah ja auch gut aus, war medial sehr präsent und sehr gut. Und dieser Charles Lindbergh, der besuchte dann in den 1930ern Flugzeugfabriken und Luftwaffenstützpunkte in Deutschland. Und der machte das zum Teil schon auf im Namen der US-Regierung, also des US-Militärs, aber es war ziemlich klar, dass er sich da für Nazi-Propaganda einspannen ließ. Er ließ sich auch regelmäßig bewirten auf seinen Deutschlandreisen von Nazi-Größen. Und
ist auch ausgezeichnet worden.
Genau, er hielt einen Nazi-Orden von, ich glaube, es war von Feldmarschall Hermann Göring, 1938. Und der hat diesen Orden dann auch behalten, als kurz darauf in Nazi-Deutschland die sogenannte Reichskristallnacht vonstatten ging, also als das Pogrom gegen die Juden da begann. Und da wurde Lindbergh zu Hause in den USA aufgefordert, gib diesen Orden zurück. Und er hat das nicht gemacht, er weigerte sich. Und Lindbergh, der war auch der Meinung, das Nazi-Regime sei militärisch so weit voraus allen anderen europäischen Ländern, dass es sich gar nicht lohne, darüber nachzudenken, wer einen Krieg gewinnen würde. Also er war ziemlich sicher, die Nazis seien so überlegen, da müsse man sich gar nicht einmischen als USA. Und auch wichtig, er war Antisemit, kann man nicht anders sagen. Er hatte antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet, behauptet, dass die Juden in den USA das Land in den Krieg treiben wollten. Und Charles Lindbergh, der ist durchs Land getourt, durch die USA, hat da richtige Rallies gehalten mit seinem America First Committee. Und eben, das war alles schon sehr einflussreich und wegmächtig. Und diese Frage über die Rolle der USA, über einen möglichen Kriegseintritt, der hat wirklich jahrelang Familien gespaltet, Freunde, Kirchen, Universitäten. Das war extrem, extrem umkämpft.
Aber auch ganz wichtig, politisch hatte die Stimmung in den USA ja schon 1939 gewandelt. Also Präsident Roosevelt, der hat sich gesorgt, ob Großbritannien alleine klarkommt gegen Nazi-Deutschland ohne die Waffenhilfe. Der USA hat sich gefragt, ob die Briten bestehen können und hat dann auch den Kongress überzeugt für ein Hilfspaket und hat Ende 1940, also noch vor dem Kriegseintritt der USA, gesagt, dass die Vereinigten Staaten zur Waffenkammer der Demokratie werden müssten. Also ein politisch sehr pointiert, ein Bewusstsein, dass man sich nicht mehr verschließen kann vor den Entwicklungen, die passieren vor allem auch in Europa. Und dann kommt der Angriff Japans auf die US-Basis Pearl Harbor, Dezember 1941, und damit war der Krieg zu Hause angekommen. Und damit ist auch America First in gewisser Weise vorerst am Ende. Also das war dann die endgültige Abkehr aus der Isolation der 20er und 30er Jahre.
Ja, und der Kriegseintritt, der hat dann ja auch diesen Krieg entschieden, mitentschieden. Das war auch vielen in den USA schon klar, während der Krieg noch tobte. Mhm. Es gibt diesen Begriff des amerikanischen Jahrhunderts, das anbreche, und eine der ersten Personen, die diesen Begriff auch verwendet haben, das war Henry Luce. Luce war ein ganz wichtiger Verleger dieser Zeit in den USA, hat unter anderem Time Magazine herausgegeben, und der hat 1942 schon von diesem amerikanischen Jahrhundert gesprochen, das da anbreche. Und nach dem Krieg 1945 war dann ja auch ziemlich klar, dass die bestehende globale Ordnung komplett in Trümmern lag. Also die Kriegsverlierer, Deutschland, Japan, die waren völlig zerstört, wirtschaftlich ruiniert, am Boden. Und auch die anderen Siegermächte, Großbritannien, Frankreich, Sowjetunion, eben, die waren Teil der Siegermächte, aber die waren ausgeblutet von diesem Krieg, finanziell, zum Teil auch menschlich. Ich meine, die Opferzahlen der Sowjetunion, darüber haben wir in einem früheren Podcast mal gesprochen, die waren unermesslich fast. Und es gibt dieses schöne Zitat von Winston Churchill, wie so oft Churchill, gute Zitate-Lieferant, auch für diese Sendung. Der hat gesagt, Europa ist ein Trümmerhaufen, ein Leichenhaus, eine Brutstätte für Krankheit und Hass. Also das war die Szene, die sich da präsentierte. Und die USA, die waren dann eigentlich auf einen Schlag die führende Weltmacht, militärisch sowieso, wirtschaftlich auch, aber eben auch politisch.
Und das ist dann die Geburtsstunde der sogenannten Pax Americana, also des amerikanischen Friedens, diese liberale, von den USA geführte internationale Ordnung, die auf Institutionen beruht, wie den Vereinten Nationen, also der UNO, die schon 1945 gegründet worden war, wenige Monate nach Kriegsende, aber auch ein Friede, der auf wirtschaftlicher Stabilität beruht, also die USA initiierten mit der Bretton Woods-Konferenz diese Dollar-gestützte Währungsordnung, schufen auch die dazugehörigen Institutionen mit der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und halt auch der Marshallplan, also die Milliarden für den Wiederaufbau Europas. Und man könnte natürlich dann argumentieren, oder man kann argumentieren, wenn Südamerika, Lateinamerika, der Hinterhof der Vereinigten Staaten sei, dann ist Europa mindestens seit dem Marshallplan sowas wie der Vorgarten. Also
absolut.
Diese Säulen, die eben diese internationale Friedensordnung, diese Pax Americana der USA tragen, die da entsteht.
Ja, was interessant ist, dass in den USA selbst, dass es keinen Widerstand gibt gegen diese Dominanz, die man da ausübt, im Hinterhof, im Vorgarten, überall. Dieser alte Instinkt, sich aus der Welt herauszuhalten, den spürt man dann nicht nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser neuen, anfangenden Phase des amerikanischen Jahrhunderts. Und ich glaube, was halt einen Teil erklärt, dieses fehlenden Widerstands, ist der gemeinsame Feind, den man da erkennt in der UdSSR, in der Sowjetunion und in dem Kommunismus. Und der Antikommunismus, der damals sehr wichtig war, der trieb dann auch einige frühere America First-Anhänger, die ein paar Jahre zuvor noch gegen einen Kriegseintritt gegen Nazi-Deutschland waren, die waren dann plötzlich on board. Die fanden, gut, gegen die Sowjets, da müssen wir uns entgegenstellen, da müssen wir auch global einen Fußabdruck haben, der verhindert, dass die Kommunisten irgendwo sich selbst breit machen. Und das erklärt auch, warum es zum Beispiel einen recht geringen Widerstand dann gab gegen die gemeinsame Verteidigung innerhalb der NATO, gegen auch dieses Abhängigkeitssystem, das ja die USA mit der NATO schufen. Artikel 5, der Bündnisfall, ein Mitgliedstaat wird angegriffen, die anderen eilen ihm zu Hilfe. Das war ja eigentlich überhaupt nicht das, was George Washington, der America First Erfinder, vorgedacht hatte. Aber ja, so war's. Und ich glaube, warum war das auch so unumstritten zu Beginn? Weil es war halt sehr erfolgreich, diese Interventionspolitik. Deutschland und Japan, das ist ja immer noch wahnsinnig eigentlich, wie schnell diese beiden komplett zerstörten Staaten in kürzester Zeit zu Wirtschaftsgiganten aufgestiegen sind, waren ja dann lange Zeit Nummer 2, Nummer 3 der weltweiten Wirtschaft. Friedliche, erfolgreiche Demokratien, ohne die Rolle der USA wäre das ja gar nicht zu denken gewesen.
Also diese Abkehr von America First, der Eintritt in den Zweiten Weltkrieg, inklusive Wiederaufbau nach dem Krieg, hat sich für die europäischen Staaten und eben letztlich auch für die USA als Glücksfall erwiesen. Aber, und das wissen wir ja auch, daher rühren wahrscheinlich auch ganz viele anti-amerikanische Reflexe, dieses neue Sendungsbewusstsein der USA nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Idee, dass die politische und auch wirtschaftliche Freiheit exportiert werden müsse, die war ja außerhalb Europas sehr blutig. Also dieser Kampf der Systeme zwischen Ost und West gegen den Klassenfeind Kommunismus war vor allem in Asien und Lateinamerika sehr blutig. Und du hast ja auch eine Studie angeführt in deinem Artikel, dass es insgesamt 64 verdeckte und 6 offene Versuche gab eines Regierungswechsels in einem anderen Land durch die USA während des Kalten Kriegs. Und Also die Zahlen an sich sind eindrücklich. Es gibt ja auch die bekannten Beispiele, Vietnam, Chile, die Contras in Nicaragua. Und das waren eben nicht selten auch brutale Niederschläge, Fehlschläge, aber bringen eben auch diese anti-amerikanischen Reflexe gegen den Weltpolizisten hoch.
Und eben, es waren Fehlschläge sehr oft. Und trotzdem hält sich dann in Washington eigentlich trotzdem ja diese Mehrheit.
Ja, ist eigentlich in eindrücklich.
Beiden Parteien, bei den Demokraten, bei den Republikanern, herrscht da Einigkeit, dass man diese interventionistische Außenpolitik fortschreiten soll. Und interessant ist ja dann, dass es irgendwann dann gekippt ist. Lass uns mal über den Zeitpunkt sprechen, wo es dann zu kippen begann. Wie kommen wir denn von der Pax Americana des Kalten Kriegs zu Trumps America First? Das finde ich interessant.
Ja, es ist natürlich wie bei vielem in der Geschichte ein schleichender Prozess. Also es ist etwas, das über Jahrzehnte geht und es beginnt, kann man sich denken, mit dem Zerfall der Sowjetunion 1989. Und dieser Zerfall ist eigentlich der Startpunkt für zwei gegenläufige Entwicklungen. Also erstens sind die USA nun plötzlich ohne Gegner. Also sie stehen da ohne den Klassenfeind. Man ist zur Hypermacht geworden, wie es genannt wurde. Man sucht Orientierung, es ist das Ende der Geschichte. Und die Folge davon ist, man wird noch forscher. Es gibt auch hier dokumentiert, zwischen den 1990er Jahren bis 2017 haben die USA viermal so oft militärisch eingegriffen wie im Kalten Krieg, überall auf der Welt. Also man...
Das ist dann wirklich der Weltpolizist.
Man akzentuiert seine Rolle. Und zweitens aber, und das ist ein bisschen Widerspruch zu diesem noch forscheren Auftreten, zweitens kommen eben auch die alten isolationistischen Reflexe wieder hoch, oder?
Ja, und man muss, glaube ich, genau hinschauen, um diese Reflexe zu sehen. Wenn man sich zum Beispiel Bill Clinton anschaut, der 1992 Präsident wurde, der war zwar sehr aktivistisch, interventionistisch in vielem, er war ja der Vater in Anführungszeichen des Freihandelsvertrags mit Mexiko und Kanada, NAFTA, diese Freihandelszone. Mhm. Er war auch dafür, dass die USA internationalen Organisationen beitraten, haben das auch gemacht unter seiner Ägide. Aber militärisch war Clinton zurückhaltend. Also die USA haben nicht in den Jugoslawienkrieg eingegriffen, als dort ja ein Genozid vonstatten ging, Srebrenica, Stichwort, also in Ruanda ein Genozid vonstatten ging. Die Logik war und das Kalkül, dass die Interessen der USA nicht mehr so wahnsinnig bedroht sind. Also warum sollen wir Leben von amerikanischen Soldaten opfern? Der Kampf der Systeme, ja, da hast du gesagt, der ist ja jetzt vorbei, die USA haben gesiegt und das hat sich dann schon ein bisschen auch gezeigt in der Risikobewertung, die man vorgenommen hat.
Und dann gab es aber trotzdem noch so ein letztes Aufbäumen mit dem Amtsantritt von George W. Bush im Jahr 2000. Und Bush war ja eigentlich angetreten, um sich den Problemen in den USA zu widmen. Das war so ein Wahlversprechen. Und 9/11 hat dann aber natürlich alles geändert. Also dieser Krieg gegen den Terror, der dann auch ausgerufen wurde, der Einmarsch in Afghanistan, im Irak. Bush sprach vom Vormarsch der Freiheit, von einer Berufung der USA. Also hier wieder diese Schlagworte, die wieder hochkommen, diese interventionistischen, auch missionarisch, moralisch gefärbten Argumente für den Einmarsch. Aber das ist ja dann auch relativ schnell wieder in sich zusammengebrochen. Also diese Folterbilder aus Abu Ghraib haben das ihre getan. Es hat keine Demokratisierung der Region eingesetzt, weder in Afghanistan noch im Irak. Die ganzen zivilen Opfer, die militärischen Opfer. Und dann auch die Kosten. Also die Brown University hat ja errechnet, dass dieser Krieg gegen den Terror insgesamt $8 Billionen gekostet habe. Also 8.000 Milliarden.
Wie viele Nullen hat das?
Ich musste mir das aufschreiben, es waren 12 Nullen. Also das ist, ich habe es dann auch nochmal geprüft, das ist fast das doppelte Bruttoinlandprodukt von Deutschland im Jahr 2023. Also fast doppelt so viel wie in einem Jahr in Deutschland brutto erwirtschaftet wird.
Ja, das ist Wahnsinn und das klingt jetzt auch ein bisschen abstrakt, aber in den USA selbst ist die Erinnerung an diese Kriege gegen den Terror schon sehr präsent. Es gibt vor allem in ländlichen Gebieten, wo viele Leute in den Krieg gezogen sind oder in diese Einsätze eingezogen wurden, dann da gibt es diese Geschichten und diese Erfahrungen und Biografien von Veteranen, die entweder verletzt wurden oder traumatisiert zurückkamen. Es gibt eine schockierende Anzahl an Veteranen, die sich das Leben genommen haben, teils viele Jahre danach noch. Also die Menschenverwerfungen, die dieser Krieg in den USA auch angerichtet hat, die sind einfach riesig. Und du hast Bush erwähnt, der 2000 seine Wahlkampagne gemacht hat, wo dann gesagt hat, ich kümmere mich jetzt um die Probleme des Landes, des eigenen Landes, gehe da nicht mehr auf Auslandsabenteuer. Das hat jetzt inzwischen eigentlich seither fast jeder Präsident gesagt oder jeder Präsidentschaftskandidat. Bei Obama, Barack Obama, war es genau dasselbe. Der hat seine historische Wahl 2008 auch damit gewonnen, dass er versprochen hat, er werde die teuren Kriege beenden, er werde die USA wieder mehr auf sich selbst zurückziehen, er werde ja die Straßen zu Hause reparieren, statt irgendwelche Dinge im Ausland zu machen. Er hat eigentlich eine Strategie der militärischen Zurückhaltung gepredigt und auch eine Lastenteilung eingefordert von den Verbündeten. Es gibt eine schöne Schlagzeile, oder ich glaube, es war eine Formulierung aus einem Atlantic-Artikel zum Ende von Obamas Amtszeit. Da nannte ihn der Atlantic einen Isolationisten mit Kampfdrohnen. Also eigentlich sei eben Obama schon Isolationist gewesen, hätte einfach noch da seine ja auch recht berüchtigten Drohnenschläge angeordnet. Aber ich glaube, das zeigt schon, dass die Wahl von Donald Trump dann 2016 ist eben nicht diese gewaltige Zäsur in der Außenpolitik, wie es damals oft hieß und wie es bis heute heißt. Es war eher eine Rückkehr halt zu der ältesten Spielart, dem Isolationismus. Es ist ein America First, wie es in gewisser Weise schon der allererste US-Präsident proklamiert hat. Ja. Wobei eben, es gibt dann einen Unterschied. Also er bricht dann ja wirklich mit dem Konsens, statt das nur anzudeuten. Die USA kündigen in Trumps Amtszeit zig internationale Vereinbarungen, Pariser Klimavertrag, Atomabkommen mit dem Iran zum Beispiel. Sie verhängen diese Strafzölle gegen China, um ihre Wirtschaft zu schützen. Sie drängen auch in der NATO auf mehr Eigenverantwortung, finanzielle von den Verbündeten. Und wenn man sowas wie einen roten Faden von Trumps Präsidentschaft in der Außenpolitik finden will, dann glaube ich, ist es schon das, dass die USA sich vor allerlei äußeren Einflüssen abschotten wollen. Mhm. Auch bei der Einwanderung übrigens. Er will ja auch am liebsten keine Einwanderung mehr. Ja. Das Land soll sich selbst genügen. Aber ja, wirklich neu war daran eigentlich nicht viel. Ich glaube, das haben wir hoffentlich jetzt ein bisschen herausgezeichnet. Ja. Und wenn wir bei Biden sind, seinem Nachfolger vielleicht noch, auch Joe Biden hat ja Trumps Politik nicht überall auf den Kopf gestellt. Die Importzölle gegen China zum Beispiel hat er sogar noch erhöht. Er hat diesen Abzug aus Afghanistan verantwortet und auch Biden weiß natürlich, es gibt in der amerikanischen Bevölkerung einen Stimmungswandel. Schon seit Jahren gibt es einen wachsenden Anteil der Menschen, die nicht wollen, dass die USA diese sehr aktive Rolle spielen auf der Welt. Die wollen, dass sich die USA aus dem Weltgeschehen zurückzieht. Und bei den Republikanern, das ist ganz interessant, da findet sogar eine Mehrheit der Anhänger, dass es so sein soll.
Ja. America First ist also längst nicht mehr nur bei Trump vorherrschend, auch wenn natürlich seine Rhetorik, seine schillernde Rhetorik komplett anders ist als zum Beispiel bei Biden. Aber die Frage, die sich da jetzt vielleicht auch abschließend noch stellt, ist, was würde denn passieren bei einer Wahl von Kamala Harris? Also das wird ja gerade hier in Europa ja oft auch als Heilsversprechen gehandelt, als Weiterführung der transatlantischen Bündnisse, aber das wäre ja letztlich auch dann eine Weiterführung von America First, wie sie unter Biden ja weitergeführt wurde.
Ja, ich glaube, Harris, eben, du hast die Rhetorik erwähnt und ich glaube, Rhetorik ist schon auch wichtig, weil sie setzt den Ton. Internationale Beziehungen werden von Menschen gemacht und Menschen lassen sich auch durch den Ton beeinflussen. Aber in der Substanz ist schon so, Harris wird sicher gewisse Dinge oder würde gewisse Dinge fortführen, die Unterstützung für die Ukraine, die Betonung der traditionellen Partnerschaften. Ja, aber ich glaube, es spricht schon auch viel dafür, wenn man sich eben diese großen Linien anschaut, dass die USA auch unter einer Präsidentin Harris vorsichtiger auftreten würden als noch vor einigen Jahren. Und letztlich geht es vielleicht für die USA auch um die Frage, ob sie sich von dieser Vorstellung wieder lösen, dass ihre Streitkräfte in der Lage sein müssen, überall auf der Welt jederzeit einzugreifen, überall die Führungsrolle einzunehmen, bedingungslos die Führungsrolle einzunehmen. Und weil, wenn man das will, dann ist das natürlich mit großen Opfern verbunden, die man eingehen muss. Mhm. Oder vielleicht ist es auch so, eben, dass die USA wieder mehr sich dem historischen Original annähern, vielleicht mehr wieder sich wie vor dem Zweiten Weltkrieg auf Ziele beschränken, die leichter zu erreichen sind, also zum Beispiel den Schutz des eigenen Territoriums, vielleicht noch der als sehr wichtig erachteten anderen unmittelbaren Interessen, aber nicht mehr überall die Führungsrolle verteidigen wollen. Das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Und dann ja, sind wir wieder näher bei dem, was eigentlich, glaube ich, das haben wir jetzt auch gemacht, der rote Faden ist über die gesamte Dauer gesehen, mhm, nämlich diesen Drang, sich auch auf sich selbst zu beschränken.
Ja, und was dann passiert auf der Welt, das werden wir sehen. Sehr spannend. Wir sind am Ende angekommen dieser Episode über America First und die Geschichte dahinter. Und ja, wenn ihr mehr wollt von Überall Geschichte, dann folgt uns auf Instagram, folgt uns auf LinkedIn. Wir sind in 2 Wochen wieder für euch da mit einer neuen Episode und freuen uns, wenn auch ihr wieder dabei seid, zuschaltet. Und wenn ihr mehr wissen wollt zur Geschichte Amerikas, zum Aufstieg Amerikas, zur Supermacht, dann kauft euch dieses wirklich schöne, absolut lesenswerte Heft, dieses neue Heft von NZZ Geschichte. Der Link dazu findet ihr in den Shownotes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Bye-bye.